Ralf Dungovic, es hat nicht sollen sein, den 14. 8000er ohne Sauerstoff. Wie schwer ist das gefallen, da zu sagen, nein auf 8300 Meter Höhe?
War eine extrem schwierige Entscheidung. Wir haben noch gemeinsam gefrühstückt und es war eigentlich klar, wir starten. Aber mir sind dann während dem Frühstück, ist mir zweimal die Teetasse aus der Hand gefallen. Ich hatte quasi Sekundenschlaf und das ist schon auf der Autobahn recht gefährlich. Und am Everest dann mit Sekundenschlaf aufzusteigen, das wäre einfach nicht zu verantworten. Ich hatte die zwei Nächte vorher, habe ich sehr schlecht geschlafen. Wir hatten sehr schräge Plattformen. Ich hatte zudem noch so einen Hustenreiz, weil ich doch einen ziemlich belegten Hals hatte. Habe diesen Belag nicht abhusten können, beziehungsweise mir kam dann gleich noch der Mageninhalt drauf, wenn es jetzt so unappetitlich sein darf. Und da war mir dann irgendwann klar, es wäre zu gefährlich, so in dieser Verfassung aufzusteigen.
Zuvor hatten Sie ja schon den Plan aufgeben müssen, durch die Nordwand zu gehen. Also im Tagebuch klang das so ein bisschen so, als wäre das schon ein harter Entscheidungsprozess gewesen für beide.
Es war sowohl für die Gerlinde als auch für mich eine sehr langwierige Entscheidung. Wir haben da sicher drei Wochen miteinander diskutiert, gesprochen, sind zweimal eingestiegen, um die Verhältnisse wieder zu überprüfen. Und haben letztlich entscheiden müssen, es wäre zu gefährlich. Es stand für mich immer im Vordergrund, vor allem gesund wieder zurückzukommen. Kein Gipfel ist es mir wert, irgendwas abzufrieren oder sich sonst eine Verletzung einzuhandeln. Und da hat für mich dann einfach die Vernunft wieder eindeutig überwogen.
Dann ging es ja auf die Normalroute, ja auch nicht zum ersten Mal. Also reingeschnuppert haben Sie da auch schon 2005 mal auf die Normalroute, was da so abgeht. Waren Sie überrascht von dem, was Sie da vorgefunden haben, oder entsprach das so den Vorstellungen?
Nach unserem Versuch 2005 war ich eigentlich nicht mehr überrascht. Im Gegenteil, es war eher eine angenehme Überraschung, weil deutlich weniger Leute unterwegs waren wie 2005 und sich das eigentlich ganz gut aufgelöst hat. Was für uns eher ein Problem war, das waren die sehr schlechten Lagerplätze. Die meisten Gruppen sind mit Sherpa-Unterstützung unterwegs. Die Sherpas gehen schon Tage oder zum Teil Wochen vorher an die Lagerplätze weit rauf mit künstlichem Sauerstoff, um dort quasi die Plätze zu reservieren. Und insofern war es für uns dann zum Teil schwierig, an den Lagerplätzen angekommen, überhaupt noch eine Möglichkeit zu finden, unser winzig kleines Zelt aufzustellen. Wir mussten zweimal eigene Plattformen herrichten, aus dem Schnee, aus dem Eis heraus hacken. Das hat Stunden in Anspruch genommen und einfach auch sehr viel Kraft gekostet. Und die Plattformen waren dann letztlich doch nicht so, dass man einigermaßen drauf schlafen konnte.
Ist es denn wirklich so, dass die komplette Route mit Fixseilen versorgt ist?
Es ist tatsächlich so, dass auf der Nordseite inzwischen ein chinesisches Bergsteigerteam diese Fixseilversicherung übernimmt und diese Fixseile auch bis oben hin angebracht haben. Am Second Step steht schon seit vielen Jahren eine Leiter, eine große Aluminiumleiter, die den Aufstieg dort ziemlich entschärft, aber ansonsten ist über die gesamte Strecke ein Fixseil da. Ich muss dazu sagen, die Chinesen haben das jetzt, wenn ich das aus Bergführersicht sehe, dass das also sicher gemacht wird, haben das sehr ordentlich gemacht. Ich habe das 2005 gesehen, damals waren das relativ schlampige Polypropylenseile, nicht vom Durchmesser so, dass wirklich sich viele Leute über so eine lange Zeit draufziehen könnten. Insofern muss man jetzt sagen, vom sicherheitstechnischen Aspekt haben das die Chinesen diese Saison eigentlich sehr ordentlich gemacht.
Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn da jetzt Profibergsteiger aufsteigen, die diese Fixseile nicht benutzen wollen? Gibt es dann an den Seilen eine lange Reihe von Menschen und man überholt die einfach rechts oder links?
Ja, das kommt ziemlich genau hin. Die Gerlinde und ich sind da dort, wo Schneeflanken sind oder dort, wo größere Schneeflächen sind, sind wir einfach seitlich durchgestiegen. Die Gerlinde und ich steigen in aller Linie nicht so quasi im Sinne vom fallenden Stein auf, sondern gehen eher so zickzack. Und wir haben dann unsere Serpentinen da seitlich von den Fixseilen reingelegt. Das hat zum Teil etwas Lächeln hervorgerufen, bei den Sherpas dann eher Anerkennung. Aber wir sind da schon auch unsere eigene Route gegangen, selbst wenn es jetzt nur ein paar Meter neben den Fixseilen war. Aber wir wollten einfach die Fixseile nicht benutzen.
Und dann mussten Sie auf 8300 Meter ungefähr im letzten Lager auf Ihre Frau warten. Wie schwer war das denn?
Das war ganz hart. Als ich dann morgens die Entscheidung getroffen hatte, zurückzubleiben, ich hatte dann die Gerlinde gebeten, ob sie nicht allein aufsteigen möchte. Da war dann schon der Abschied extrem schwer. Ich habe mir dann auch noch lang, als die Gerlinde weg war, Gedanken gemacht, ob das überhaupt richtig war. Dort dann aber den ganzen Tag auf 8300 Meter bei einer gewissen Atemnot zuzubringen, darauf zu warten, dass der Partner von einer sehr ungewissen Reise wieder zurückkommt. Es war ja für die Gerlinde auch ein Vorstoß ins Neuland, ohne Sauerstoff so weit aufzusteigen. Das war dann schon extrem spannend und ich war wirklich furchtbar angespannt. Es war sehr unangenehm, diese Anspannung auszuhalten. Ich bin dann auch schon zweimal am Nachmittag früher raus, weil ich gedacht habe, da kommt jemand oben runter. Das sah so aus wie die Gerlinde. Es war dann aber nicht die Gerlinde. Ich musste noch länger warten. Die Gerlinde hat sich weiter oben um einen japanischen Arzt gekümmert, der dort oben schwer höhenkrank geworden war. Damit hat sie etwas länger gebraucht. Und damit hat sich dann eben auch die Rückkehr von ihr nochmal verzögert. Und ich war dann schon fast etwas verzweifelt. Bis zu dem Augenblick, wo ich dann wirklich erkannt habe, jetzt kommt die Gerlinde oben runter. Umso glücklicher dann natürlich ihre Rückkehr und umso größer natürlich die Wiedersehensfreude, als sie dann endlich da war.
Haben Sie persönlich jetzt mit dem Mount Everest abgeschlossen?
Oh nein, noch nicht. Ich möchte schon noch mal gern zum Everest zurückgehen. Ich habe wirklich das erklärte Ziel, dann auch bei Fermins noch oben gestanden zu sein. Für mich zählen diese 14 8000er wirklich erst dann, wenn ich auch noch auf dem Everest ohne gestanden bin. Ich werde sicher nicht mit aller Gewalt verfolgen. Ich könnte mich da auch, wenn ich feststellen müsste, auch bei einem weiteren Anlauf ginge es nicht, müsste ich mich dann irgendwann mal geschlagen geben. Aber momentan habe ich schon noch das Gefühl, dass ich es körperlich leisten könnte. Es ging mir bis 8300 Meter eigentlich sehr gut. Und ich werde es in 2 Jahren aller Voraussicht nach wieder versuchen.
Es klang eben so ein bisschen an, als wären Sie jetzt mit dem kommerziellen Bergsteigen am Everest versöhnt.
Ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt mit dem kommerziellen Bergsteigen am Everest. Ich habe für mich ausgeschlossen und für meine Firma, für meine Bergführerkollegen, die für mich unterwegs sind, dass wir dort kommerzielle Expeditionen mit mehreren Leuten in einer Gruppe anbieten. Versöhnen brauche ich mich deshalb nicht, weil ich gönne es jedem, der auf den Everest raufkommt, auch mit Sauerstoff dort unterwegs zu sein, wenn er niemand anderen gefährdet, wenn er keinen Müll hinterlässt, dann hat prinzipiell jeder das Recht, dort unterwegs zu sein und dann ist das für mich auch in Ordnung.
Auch ein 13-Jähriger?
Das mit dem 13-Jährigen, da habe ich mir natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht, zumal ich weiß, dass Jugendliche oder vor allem auch Kinder die Höhe sehr viel schlechter vertragen wie wir Erwachsene. Das sind einige Mechanismen, physiologische Mechanismen, die noch nicht so gut funktionieren für die Anpassung. Ich habe dann aber gesehen, dass dieser 13-Jährige schon unglaublich weit entwickelt war und man hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass es wirklich sein innerer Wunsch war, dort anzukommen. Er hat sich dann natürlich auf eine enorme Medienpräsenz eingestellt. Er hat an dem Punkt dann auch etwas geschwächelt. Man hat einfach gemerkt, er hat immer wieder die gleichen Antworten gegeben, die gleichen, man muss fast sagen, Phrasen benutzt, um Rede und Antwort zu stehen. Und da ist mir dann klar geworden, dass die mentale Seite von so einer Everest-Besteigung bei ihm mit Sicherheit noch nicht so ausgegoren ist, wie das wahrscheinlich bei den meisten Erwachsenen der Fall ist.
Und meine Prognose wird das jetzt dazu führen, dass noch Jüngere, noch Ältere auf der anderen Seite sich daran versuchen?
Also auf der Südseite, auf der nepalischen Normalwegseite auf keinen Fall. Die nepalische Regierung hat schon vor einigen Jahren einen Erlass rausgegeben, dass man mindestens 16 Jahre für die Besteigung des Everest sein muss. Auf der Nordseite, auf dem chinesischen Normalweg, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich wird irgendwer daherkommen und wird sagen, jetzt bin ich 12, jetzt bin ich 11, jetzt bin ich 10 und will auch darauf. Und dann wird man sehen müssen, ob die chinesischen Behörden dem Ganzen dann einen Riegel vorschieben oder ob sie sagen, jeder soll sich auf die Art umbringen, wie er mag.